HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Pia Baumann ist Gemeindepfarrerin in Frankfurt. Die Seelsorge gehört zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit. Und das gilt doch wohl besonders in Zeiten einer Pandemie.
Ich würde sagen, nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich hatte mich auf mehr Anfragen eingestellt. Es gab Gespräche und es gibt Gespräche, aber ich habe eigentlich Seelsorgegespräche im normalen Rahmen, würde ich sagen.
Wenn, dann vor allem telefonisch. Das normale Setting für seelsorgerliche Gespräche sind aber eher Alltagssituationen, sagt Imke Diepen. Sie ist Altstadtpfarrerin in Heidelberg.
Der unmittelbare Kontakt, der in der Gemeinde ja oft der ist, an dem Seelsorge stattfindet. Also man quatscht auch ein bisschen nach dem Gottesdienst miteinander oder es gibt Zeit, sich zu begegnen und nachzufragen, wie geht's dir? Der fällt natürlich jetzt weg und das ist schwierig.
Doch intensive Seelsorgegespräche seien auch vor Corona seltener geworden, meint Reimer Krämer vom Zentrum Seelsorge und Beratung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Ich hatte vielleicht, eine Handvoll Gespräche dieser Art, also klassisch, wo dann zwei Eheleute vor mir saßen, die Eheprobleme hatten oder so ähnliches. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Regelfall, weil das ist etwas, was man sicher früher hatte, wo es keine anderen therapeutischen Systeme auch innerhalb der Kirche gab. Wir haben ja ein gut ausgebautes Netz an psychologischen Beratungsstellen und dort wendet man sich dann, ich sag mal, als Kirchenmitglied dann eher hin, weil dort auch die Spezialisten sitzen für diese Themen.
Statt zum Pfarrer gehen die Menschen mit ihren Problemen lieber gleich zum Therapeuten. Oder sie wenden sich sogar an einen Computer. Ausgestattet mit KI, mit künstlicher Intelligenz.
Es wird auch digitale Seelsorger in Zukunft geben.
Hans Block ist preisgekrönter Dokumentarfilmer und Co-Autor des Buches Die digitale Seele.
Es gibt tatsächlich ganz interessante Versuche, dass Menschen, die an Depressionen leiden, in erster Linie in Kontakt treten mit einem Bot. Und zwar einem Therapy-Bot, so nennt sich das. Also ein Therapieroboter, mit dem man sich unterhalten kann. Und wider aller Erwartungen sind diese Studien und diese Tests sehr, sehr positiv ausgefallen für die Bots. Sogar so positiv, dass die Maschine an einigen Punkten eine größere Heilsamkeit zur Folge hatte, als es der noch menschliche Therapeut leisten konnte.
Der Vorteil der künstlichen Intelligenz?
Die Menschen haben es viel leichter, sich mit einem Problem an eine Maschine zu wenden, weil sie keine Angst davor haben, dass sie aufgrund der Äußerung irgendwie falsch eingeschätzt würden, komisch angeguckt würden. All das fällt ja weg, wenn man mit einer Maschine redet und dass sie da viel leichter an den Kern ihres Problems vordringen können, als wenn man es noch mit einem menschlichen Therapeuten oder einer Therapeutin tun könnte.
Schöne neue Welt, vielleicht in der nächsten Pandemie. Aber auch in dieser Pandemie war zumindest die Seelsorge für viele Pfarrerinnen und Pfarrer nicht so einfach. Hilke Rebenstorf ist Soziologin beim Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das Institut ist beteiligt an der Studie Churches Online in Times of Corona. Dazu wurden im vergangenen Sommer rund 2400 Pfarrer und Pfarrerinnen unter anderem dazu befragt, wie sie während des Lockdowns Seelsorge leisteten. Eines der Ergebnisse:
Wir waren nicht ausreichend präsent. Das ist so, die Selbstwahrnehmung durchaus, gerade auch von GemeindepfarrerInnen, dass die einen ganz klaren Rollenauftrag natürlich in der Seelsorge sehen, gerade auch in Krisenzeiten. Und da den Eindruck hatten, nee, wir waren nicht so präsent, wie wir den Anspruch hatten, das zu sein.
Diese Aussage trifft auf rund die Hälfte aller Pfarrpersonen zu. Ein Viertel, und das gilt vor allem für Frauen im Pfarramt, gab allerdings auch an, mehr und intensivere Seelsorge zu leisten als vorher. Stärker als in der evangelischen hat sich in der katholischen Kirche die Rolle des Pfarrers verändert. Die Entwicklung zu Großpfarreien lässt Priester eher zu Managern werden, als dass sie noch die stets ansprechbaren Seelsorger wären.
Also es ist sicherlich so, dass der Priester diese Rolle, die er in der Pfarrei vor einigen Jahren vielleicht noch hatte, als Ratgeber, als jemand, der immer da ist und der auch Tipps geben kann, wahrscheinlich in der heutigen Zeit so nicht mehr hat und die Menschen sich vermehrt an qualifiziertes Fachpersonal wenden.
Steffen Rahn ist Referatsleiter im bischöflichen Generalvikariat Fulda. Er befürchtet, dass durch die ausgefallenen und eingeschränkten Gottesdienste die Distanz zu vielen Gemeindemitgliedern noch größer wird.
Natürlich sind gerade ältere Menschen auch eine Zielgruppe, die ja auch sehr regelmäßig eben diese Sonntagsgottesdienste zum Beispiel genutzt haben, die jetzt nicht mehr kommen könnten, wo sich die Pfarreien sehr, sehr aktiv jetzt auch bemühen müssen, um die nicht zu verlieren. Und das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung und ich vermute mal, das gelingt auch nicht an allen Stellen.
Seelsorge muss nicht immer das direkte Gespräch sein, sagt Pfarrerin Imke Dieben. Auch Gottesdienste, die in Heidelberg in reduzierter Form auch während des Lockdowns stattfinden, könnten eine Form der Seelsorge sein.
Ich denke, dass 80% etwa der Menschen, die in die Gottesdienste kamen, alleinlebend waren.
Damit wird auch deutlich, dass Gottesdienste natürlich mehr sind als nur der Anblick oder das Hören von einer bestimmten liturgischen Form.
Ergänzt Bernhard Buttgust, katholischer Pastoralreferent in den Citykirchen in Mannheim. Bernhard Buttgust und Imke Dieben arbeiten zudem als Klinikseelsorger im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Auch hier hat sich die Seelsorge verändert. Die meisten Kontakte zu den psychisch Erkrankten müssen übers Telefon laufen.
Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob man sich in die Augen gucken kann, ob man sieht, wie es einem Menschen geht, einfach an der Körperhaltung. Viele der Patienten, mit denen wir es zu tun haben, die leben ja schon an sich sehr einsam. Und durch die Situation jetzt ist es noch viel mehr der Fall. Also die sagen dann, sie sind wirklich diese Woche der einzige Mensch, mit dem ich gesprochen habe.
Die Klinikseelsorger übernehmen im System des psychiatrischen Krankenhauses eine Sonderrolle, betont Imke Dieben.
Auf jeden Fall gibt es ganz viele, die durch die traumatischen Erfahrungen, die sie in ihren Krankheitsphasen gemacht haben, dass sie darüber reden wollen und auch was loswerden wollen. Und da wissen die ganz genau, dass wir, die wir außerhalb des Systems Krankenhaus stehen, als Klinikseelsorger und ein Beichtgeheimnis und eine Verschwiegenheitspflicht haben, angefragt werden können und dass sie mit uns reden können, ohne dass in irgendeiner Akte irgendwas auftaucht. Entscheidend ist, ein Gegenüber zu haben, das zuhört, dem man erzählen kann, wo man was rauslassen kann, was einfach Herz und Seele so belastet, dass man es nicht mehr mit sich rumschleppen kann.
Es gibt auch viele, die kommen nicht mit religiösen Fragen und trotzdem schimmert das durch das, was sie sagen, auch immer wieder durch. Die Frage, was macht mein Leben sinnvoll? Was kann ich aus meinem Leben machen? Was sind Werte, für die es zu leben lohnt?
Bei einigen ihrer Patientinnen und Patienten würde aber auch die religiöse Dimension eine wichtige Rolle spielen, sagt Katholik Bernhard Buttgust.
Es gibt immer wieder auch die Suche nach dem vergebenden, liebenden Gott. Oft können die Menschen sich selber nicht annehmen, sind voller Schuldgefühle. Das versuchen wir dann herauszufinden mit ihnen, wo bin ich wirklich verantwortlich und letztlich auch vermitteln, ich bin in allem, was geschieht, in allem, was ich tue, was andere tun, bin ich von Gott umfangen, in Gott geborgen.
Hilfreich seien dann religiöse Zeichen. Das sei aber unter Corona-Bedingungen oft schwierig.
Es sind sehr viele Gespräche, die mit Schuld und Vergebung zu tun haben, die begonnen werden, vielleicht mit dem Kreuzzeichen. Und dann auch mit einer Vergebungsbitte, mit einem Versöhnungsgebet und mit dem Segen enden und für die Menschen subjektiv Wirkung haben, dass Menschen das Gefühl haben, die Vergebung Gottes erfahren zu können und erfahren zu haben.
Im Mittelpunkt vieler seelsorgerlicher Gespräche steht das Thema Einsamkeit, sagt Salome Möhrer-Nolte, Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen. Oft gehe es auch um Beziehungskonflikte und die häusliche Situation im Lockdown.
Manches hat sich nochmal verstärkt. Auch gerade in den Zeiten des Lockdowns hatten wir viele Anrufende, die auch mit diesem Eingesperrtsein-Gefühl nicht klar kamen oder mit der Doppel- und Dreifachbelastung bei Familien, die dann teilweise abends angerufen haben, um einfach Entlastung zu haben oder mal über die Situation sprechen zu können. Also das hat tatsächlich deutlich zugenommen.
Die Anzahl der Gespräche bei der Telefonseelsorge hat im vergangenen Jahr um 10% zugenommen. Mehr war aber auch nicht möglich, da die Leitungen oft besetzt waren. Bei der Chat- und Mail-Seelsorge gab es einen Zuwachs von rund 40%.
Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die zuhören können, hilfreich für andere sind. Also die sich wirklich einstellen können, die empathisch zuhören. Das ist hilfreich und für viele Leute ganz wichtig und wesentlich. Denn auf so echte Zuhörerinnen und Zuhörer treffen viele Menschen in ihrem Umfeld überhaupt nicht mehr.
Zugewandtes Zuhören sei gerade dann wichtig, wenn Menschen nicht mehr weiter wissen.
Telefonseelsorge ist ein Ort, wo man auch über Suizidgedanken reden kann. Und das ist so eine Erfahrung, die Menschen in suizidalen Krisen oft machen, dass sie gar nicht drüber reden können, weil im nahen Umfeld macht dieses Thema natürlich sehr Angst. Und die professionellen Hilfestellungen müssen sofort reagieren und müssen dann auch Menschen zum Beispiel in einen sicheren Rahmen bringen. Von daher ist Telefonseelsorge ein guter Ort, um über solche Gedanken zu sprechen und auch die Ambivalenz, die die Menschen ja meistens beschäftigt. Was spricht für Weiterleben und was macht mein Leben gerade so verzweifelt, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, weiterzuleben?
Während der Pandemie sei es trotz des Lockdowns nicht zu einem Anstieg von Suiziden gekommen, sagt Salome Möhrer-Nolte.
Die ganzen Fachleute vermuten, dass es in diesem Jahr anders sein wird. Also es gibt so eine Tendenz, in Krisen am Anfang nehmen Suizide ab. Also komischerweise auch in Zeiten, wo enorme Krisen wie Krieg oder Ähnliches ist, ist die Suizidzahl immer niedriger. Aber im Nachgang, also die Dauer der Zeit der Pandemie hat eine Auswirkung, dieses so eingesperrt zu sein. Wir wissen auch, dass psychische Erkrankung in dieser Zeit deutlich zugenommen hat und dann in der Folge vermutlich auch Suizide werden zunehmen. Das ist unsere Angst und unsere Vermutung.
Ein großes Plus der kirchlichen Seelsorge ist oft der Zeitfaktor. Mitarbeitende nehmen sich in der Regel die Zeit, einfach da zu sein und zuzuhören. Wie bei der Kasseler Klinikseelsorgerin Regina Gries. Sie berichtet von einer Frau, deren Mutter auf dem Weg vom Pflegeheim zum Krankenhaus verstorben war. In der Hektik der Notaufnahme war die katholische Klinikseelsorgerin dann die einzige, die sich um die Tochter kümmerte.
Da war es einfach ganz wichtig, dass eine Person da war, die wirklich Zeit hatte. Und ich war also 2,5 Stunden dann mit dieser Tochter da. Da kam dieser ganze Frust raus über Corona und die Einschränkungen auch im Altenheim und den Schuldgefühlen, dass es wirklich eine ganze, ganze Weile gebraucht hat, bis sie erstmal ein bisschen wieder zur Ruhe gekommen ist. Und das, da war einfach gut, dass jemand Zeit hatte. Und das ist ansonsten in diesem Klinikalltag eben nicht möglich.
Als Seelsorgende einfach nur da zu sein, eine typische und ganz wichtige Funktion, sagt die Leipziger Theologin Kerstin Menzel.
Es ist eine Situation, die ich persönlich auch aus der Krankenhaussituation kenne, dass Menschen einem ihre Geschichte erzählen und bevor man noch groß was selbst sagen oder deuten kann, das Gespräch beenden und es als extrem hilfreich empfinden. Und das ist manchmal kränkend für Seelsorgerinnen und Seelsorger, weil sie doch auch noch wunderbare biblische Texte oder Gebete oder hilfreiche Gedanken kennen, die sie den Menschen eigentlich gerne sagen wollen und es aber gar nicht nötig ist, weil alleine das Erzählen, das Teilen, das so sein dürfen, wie man ist, schon tröstlich ist.
Petra Schlieber hat ihren Vater im Dezember durch Covid-19 verloren. Er starb im Krankenhaus, allein, ohne dass seine Kinder kommen konnten.
Der Vater, der wirklich die letzten 10 Jahre, meine Mutter ist vor 10 Jahren verstorben und er war für uns der Mittelpunkt der Familie geworden und er war für uns alle immer da und wir konnten eben nicht für ihn da sein in dieser letzten Zeit, in diesen letzten Stunden. Das geht uns schon allen sehr nah.
Auf den Gedanken, um Unterstützung durch einen Seelsorgenden zu bitten, war Petra Schlieber in der Situation gar nicht gekommen. Obwohl ihr Vater religiös war.
Dieses Alleinegehen, ja. Und wenn der Seelsorger nur da gewesen wäre, dass wenigstens jemand da gewesen wäre. Das, ja, aber nee, das Angebot wurde uns auch nicht gemacht.
Gerade in Zeiten der Pandemie können die Klinikseelsorger nicht mehr von Zimmer zu Zimmer gehen und ihre Dienste anbieten, die zurzeit eigentlich so wichtig wären, meint Regina Gries, Seelsorgerin im Klinikum Kassel. Sie seien darauf angewiesen, von den Ärzten und Pflegekräften informiert zu werden. Doch an deren Kooperation hapere es.
Ich glaube, dass es etwas auch ihre eigene Haltung ist zu Religionen, die da dann auch zum Ausdruck kommt. Die Vorstellung, was möglich ist, auch dadurch, dass es eben zur Heilung auch ein Stück mit beitragen kann, wenn sich Menschen aussprechen können. Und dass wir nicht gleich von der frommen Seite kommen, sondern wirklich erstmal ja vorsichtig auch antasten und schauen, was liegt denn auf der Seele an Fragen, an Nöten. Das haben die nicht im Blick.
Lothar Jung-Hankel vom Konvent für Klinikseelsorge in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau steht im ständigen Austausch mit den anderen Seelsorgenden in den südhessischen Krankenhäusern. Seine Bilanz ist eher ernüchternd.
Ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass gerade in diesen Zeiten jetzt das deutlich wird, dass die Klinikseelsorge da ein ganz systemrelevanter Faktor ist. Weil wir pochen auch sehr darauf, dass zur Gesundung auch spirituelle Anteile notwendig sind. Dafür steht die Klinikseelsorge. Das ist teilweise noch nicht so angekommen. Es ist immer noch dieses alte Bild von Klinikseelsorge da, dass wir uns nur sozusagen um die Evangelischen kümmern.
Was für die Kliniken gilt, ist auch in den meisten Pflege- und Altenheimen zu beobachten.
Also die kirchlichen, die diakonischen Heime haben sich in der Regel von vornherein, also von Beginn der Pandemie an, ganz offen gezeigt für die Seelsorge. Da waren die Seelsorgenden im Grunde immer zugelassen. Also so ist das, was ich höre. Also ich glaube, das ist eine Tendenz. Das ist bei den privaten Trägern und den kommunalen Trägern etwas anders.
Sagt Birgit Innerle, Sprecherin der Altenheimseelsorge in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Wenn die Seelsorgenden in die Heime kommen konnten, dann hätten sie oft eine wichtige Scharnierfunktion wahrgenommen. Zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Angehörigen, die zeitweise nicht mehr in die Heime durften.
Ich würde sagen, die Seelsorge ist ganz wichtig gewesen und ist wichtig immer noch in der Pandemie. Aber auch nicht nur für Bewohner, sondern auch für die Mitarbeitenden.
Soweit sie eben möglich war. Schwierig wurde die Seelsorge in einem ganz sensiblen Bereich, in der Sterbebegleitung. Auch hier gilt, einfach für die Menschen da zu sein, ist oft das Wichtigste. Die Münchner Soziologin Irmhild Sake hat gemeinsam mit Professor Armin Nassehi Erwartungen und Bedürfnisse von Sterbenden untersucht. Eines der Ergebnisse?
Normalerweise denkt man, dass diese Ausnahmesituation des Sterbens auch nach besonderen Bedingungen verlangt. Und in unseren Studien sehen wir aber, dass Sterbende offenbar viel mehr Halt darin finden, dass sie so eine Art Banalität des Alltags erleben. Und das ist ja eigentlich auch plausibel. Also auch wir in der Ausnahmesituation jetzt der Pandemie suchen danach, wie wir unseren Alltag so ein bisschen regelmäßig strukturieren können. Und wir sehen, dass die Akteure, die so versammelt sind rund um den Sterbenden, diese vielen Berufsgruppen, alle so ein bisschen nach dem richtigen Umgang suchen. Und dass eigentlich die Regelmäßigkeit viel wichtiger ist, als sich jetzt besonders auf diese Situation einzustellen. Viele scheinen eben auch davon zu profitieren, dass sie in dieser besonderen Situation anknüpfen können an etwas, was ihnen vertraut ist.
Doch gerade eine gewisse Banalität familiärer Alltagsrituale war unter Corona-Bedingungen in den Kliniken und Heimen meist nicht möglich. Manchmal konnten Seelsorgende diese Lücke füllen.
Was wir wissen, ist, dass zum Teil Klinikseelsorger ganz hilfreich sind. Und zwar deshalb, weil sie sich daran gewöhnt haben, sich ein bisschen anzupassen an die Situation des Sterbenden und gerade nicht so stark auf diese Situation des Sterbens einzugehen. Und ich denke, es ist auch eine wichtige Information, dass eigentlich eben nicht hilfreich ist, diese Ausnahmesituation noch einmal hervorzuheben und verstärken, sondern vielleicht tatsächlich ein bisschen zu versuchen, diese Situation, ja, das kann man fast nicht anders nennen, so ein bisschen zu normalisieren und Wiederholbarkeit einzubauen, um ein wenig Halt zu geben.
Doch während der Pandemie war ohnehin so vieles anders, bilanziert die Religionssoziologin Hilke Rebenstorf über die Situation der Gemeindepfarrerinnen und Pfarrer, die versucht haben, in die Heime zu kommen. Sie bezieht sich auf Ergebnisse von Befragungen des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD.
Was tatsächlich sich auch abzeichnet in unseren Daten ist, Begleitung Sterbender nahezu nicht möglich, also persönliche Begleitung, genauso auch die Seelsorge in Kliniken und Altenpflegeheimen, das sagen die ganz klar, nee, war nicht möglich.
Diese Erfahrung kann auch der Katholik Steffen Jahn vom Bischöflichen Generalvikariat Fulda bestätigen.
Es ist so unglaublich schwierig, Menschen zu begleiten auf ihrem letzten Weg in den letzten Stunden ihres Lebens, ohne da ein bisschen auch körperliche Nähe haben zu können. Und das ist eine ganz, ganz große Umstellung und natürlich auch ein Riesenproblem für die Menschen, die da in der Seelsorge oft auch ehrenamtlich tätig sind.
Und selbst wenn die Sterbebegleiter die Möglichkeit haben, in die Einrichtungen zu kommen, ist das schwierig.
Das geht natürlich nur mit kompletter Schutzausrüstung, mit Anzügen, mit Handschuhen, mit Mund-Gesichtsschutz und Masken und so. Das hat natürlich nicht mehr viel mit dieser Nähe und dieser Körperlichkeit zu tun, die man vielleicht sonst braucht. Wenn man jemandem mal vielleicht die Hand gibt und sagt, ich bin bei dir in deinen letzten Minuten und der spürt auch, es ist jemand da.
Mehr als 70.000 Menschen sind in Deutschland durch oder mit Covid-19 verstorben. Tote, die in der Öffentlichkeit oft nur als abstrakte Zahl wahrgenommen werden. Friederike Spengler ist evangelische Regionalbischöfin für Ostthüringen. Dort, wo in den vergangenen Monaten viele Menschen an Covid-19 verstorben sind. Sie spricht sich für eine zentrale öffentliche Gedenkveranstaltung aus, wie sie für den 18. April geplant ist.
Aber viel wichtiger finde ich, dass die Menschen vor Ort wissen, das sind Orte, an die wir hingehen können. Und da ist offen für uns und unsere Trauer.
Die Möglichkeit, direkt Abschied von den Verstorbenen zu nehmen, ist momentan sehr eingeschränkt. Oft dürfen am Grab nur wenige Hinterbliebene zusammenkommen. Pia Baumann, Gemeindepfarrerin in Frankfurt, hat von Hinterbliebenen erfahren, wie sehr zum Beispiel auch der Austausch beim gemeinsamen Kaffeetrinken nach der Beerdigung fehlt.
Das fängt ja schon viel früher an. Also direkt am Grab ist ja eigentlich so der Moment auch, wo die, die mit bei der Trauerfeier waren, den engsten Angehörigen nochmal ihr Beileid aussprechen. Und das ist ja oft mit körperlichem Kontakt verbunden. Also man gibt sich die Hand, man nimmt die Trauernden nochmal in den Arm oder so. Auch das kann ja nicht stattfinden, ja.
Das Trauern am Grab ist privater geworden. Der Gemeinschaftsaspekt droht verloren zu gehen, warnt die evangelische Pröbstin Friederike Spengler. Menschen seien soziale Wesen und allein zu trauern sei nicht gut.
Da sehe ich unsere ganz große Aufgabe, jetzt sensibel dafür zu werben, dass Trauer systemrelevant ist. Denn dass wir nicht genügend, nicht gut und nicht auch abschließend trauern können im Moment, das wird Konsequenzen haben für unser weiteres Leben.
Das können nicht nur zu traumatischen Belastungen, sondern auch zu Depressionen führen.
Die Toten sind zu Zahlen geworden. Und das ist ja auch ein Ausdruck davon, dass sie nicht mehr in ihrer Geschichte wahrgenommen, sondern nur noch gezählt werden.
Ein biblisches "Fürchtet euch nicht" könne in der Pandemie Hoffnung spenden, sagt die Leipziger Theologin Kerstin Menzel. Seelsorge dürfe aber nichts kaschieren.
Mir fehlt es im Moment in der öffentlichen Debatte schon, dass wir auch klar benennen, was der Preis ist, den wir gerade zahlen für den Schutz von Menschen. Dass wir andere dafür aufs Spiel setzen und dass diese Abwägungsprozesse eben unweigerlich mit Schuld verbunden sind. Ich glaube, als Seelsorgerinnen und Seelsorger lügen wir da, wo wir die Wirklichkeit ausblenden. Da, wo der Trost das übergeht, was wirklich ist, was Menschen erfahren, was Menschen erleben, da wird es eine Vertröstung, ein verlogener Trost.
Die kirchliche Seelsorge hat es schwer in Zeiten der Pandemie. Viele Möglichkeiten zu alltäglichen Gesprächen, die die Seele entlasten könnten, sind weggebrochen. In nichtkirchlichen Einrichtungen wie Kliniken und Heimen hapert es oft an der Kommunikation und der Wertschätzung für die Seelsorge. Und manchmal ist die Seelsorge nur möglich mit Maske und Gummihandschuhen. Und dennoch ist Seelsorge wichtig. Davon ist Reimer Krämer vom Zentrum Seelsorge und Beratung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau überzeugt.
Weil wir einfach etwas haben, was man in dieser Gesellschaft kaum noch hat, nämlich wir haben Zeit. Also wir bringen als Seelsorger und Seelsorgerin Zeit mit. Wir bringen ein völlig offenes Menschenbild mit, das jeden Menschen so sein lässt, wie er eben ist und ihn nicht in seiner Grundüberzeugung hinterfragt, sondern wir gehen einfach mal von dem Menschsein aus, so wie der Mensch ist. Und die Menschen haben ja nicht nur religiöse Bedürfnisse, sondern sie haben ja auch nicht religiöse Bedürfnisse und auch die haben bei der Seelsorge ihren Platz und ihren Ort.